SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
I'm coming home und das können wir auch sagen. Wir kommen zu euch nach Hause. Über unseren Sender und euer Radio. Über unseren Umsetzer. Wir kommen zu euch nach Hause. Dreht ruhig euer Radio auf. Die Musik lohnt sich.
Piratenradio anno 1976 in der DDR. Radio hat auch etwas Subversives, wenn es gelingt.
Meint Wolfram Wessels.
Das ist nur die eine Spur.
Spur 1. Doku-Blog.
Auf der dreht es sich diesmal um Piraten. Dazu haben die Doku-Blogger interessante O-Töne und Feature auf dokublog.de hochgeladen. Auf der zweiten Spur.
Spur 2.
Denken wir übers Kulturradio nach. Wir starten dazu eine kleine Reihe. Wir schalten nach Rumänien,
Spur 3,
wo junge Journalisten wissen wollen, ob und wie sich das Land in 5 Jahren EU-Mitgliedschaft verändert hat. Nehmen auf dem roten Klappstuhl Platz. Überraschung.
Spur 4.
Und?
Spur 5.
Setzen mit Fritz Kuhn unsere ganz persönliche Hörerforschung fort.
Spur 1. Doku-Blog.
Piraten. Paniert.
Also zuallererst habe ich hier das Mikrofon, mit dem damals alles einfing. Gehörte damals meinem Freund Eckhart. Wir bastelten zusammen sehr viel Elektronik.
Götz Hubisch war Piratenfunker in Halle und berichtet über seine Erfahrungen mit dem Rundfunk in der DDR.
Ralf Wendt hat mit ihm für ein Doku-Blog-Feature gesprochen.
Dieses Mikrofon hat er in Polen gekauft, weil in der DDR die angebotenen Teile nicht so gut waren. Unitra Tonsil von 1978. Ja, Eckhart hat also damals ernsthafte Versuche betrieben, Sender zu bauen. Und er hat es dann auch zu einer gewissen Vervollkommnung gebracht und irgendwann waren die Teile wirklich einsatzfähig. Und da hat er losgelegt und hat das mit mir zusammen dann so ein kleines Radio für den Norden von Halle etabliert. Das war 1976, 1977. Wir haben Musik gesendet und haben versucht zu moderieren. Also im Wesentlichen habe ich moderiert. Erstens wussten wir ganz genau, was wir da machen. Und mir persönlich fehlte auch ein bisschen der Mut. Und Eckhart war auch nicht so der Mutigste, der dann da einfach volles Programm fährt. Ich war 17 Jahre alt.
In Deutschland ist das so reguliert, und zwar seit 1923, dass es quasi zentrale Vergabe für Frequenzen gibt und damit auch die Lizenz zum Senden gibt. Das ist nicht überall so auf der Welt. Also es gibt eine ganze Reihe von Staaten, wo das überhaupt nicht geregelt wird, sondern die Leute einfach so senden, wie eben die Sendeleistung reicht. Und wenn man dann um die Ecke fährt mit dem Auto, ich habe das mal in Ankara erlebt, dann ist da eben genau auf der Frequenz ein anderer Sender. Das heißt, da gibt es unter Umständen in Städten, die so groß sind wie Halle, 50, 60 sendende Radios. In Westafrika zum Beispiel gibt's in der Stadt schon eine Regulierung und auf dem Land nicht. Das heißt, da können die wiederum in ihren Dörfern einfach Radios machen. Das sind dann in der Regel so Rundfunkanstalten, in Anführungszeichen, die von 2 Leuten wie Eckhart und Götz betrieben werden und geile Musik spielen und ansonsten kurz durchsagen, dass der Arzt da ist, dass man jetzt also zum Arzt gehen kann oder dass der Markt heute ein bisschen später eröffnet, weil noch vom Regen der Schlamm weggewischt werden muss und so.
Und wir haben gerade unseren ersten Empfangsbericht bekommen, wie schon gesagt, starke Abstrahlung. Halle dürfte versorgt sein.
Piratenradio. Radio Artpein. ARD riet Piano.
Piratenradios sind selten geworden und werden wohl bald ganz verschwinden. Wozu den Aufwand selbstgebastelter Sendeanlagen betreiben, wenn es übers Internet einfacher, schneller und in besserer Qualität geht? Verschwinden wird damit aber auch der Reiz des Verbotenen und das Gefühl, dass möglicherweise etwas fehlt.
Was denn?
Darüber zerbrechen sich gerade einige die Köpfe. Was würde zum Beispiel fehlen, wenn es keine Kulturradios mehr gäbe? Was zu der Frage führt, wozu brauchen wir sie? Wie müssten sie sein, damit wir sie auch in Zukunft noch brauchen?
Und?
Wir wollen in Mehrspur Radio reflektiert dazu einige Stimmen sammeln und zur Diskussion stellen. Den Anfang macht Wolfgang Hagen.
Spur 2. Nachgedacht.
Kulturradio. Au. Duo Klirrt.
Bis vor kurzem war Wolfgang Hagen Hauptabteilungsleiter Kultur und Musik im Deutschlandradio Kultur und nebenbei ein vielgefragter Medienwissenschaftler. Jetzt ist er Professor für Rhetorik an der Leuphana-Universität Lüneburg.
Kultur, sagte der Soziologe Niklas Luhmann einmal, sei der schlimmste Begriff, der je erfunden worden sei. Was unter Kultur genau zu verstehen ist, sei unglaublich schwer präzise zu fassen. Mit diesem Begriff ist denn dann ja auch schon genug Schindluder betrieben worden. So vor gut 100 Jahren, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als deutsche Kulturphilosophen in aller Schrecklichkeit behaupteten, was wir unter Kultur verstehen, das ist das Deutsche. Das sind Zucht, Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Treue gegenüber der Obrigkeit. Die wahre Kultur der deutschen erhabenen Feierlichkeit, der alles andere in Europa sich zu fügen hat. Heute wissen wir, Kultur bedeutet zwar durchaus Wahrung von Tradition und Werten, zugleich aber auch Respekt vor der jeweils anderen Kultur. Die Eskimos essen anders, die Inder tragen andere Kleider, aber alle sind wir kulturvolle Menschen. Popmusik und klassische Musik sind kulturell gleichwertig, was nicht ausschließt, dass es in beiden Genres gute und schlechte Musik gibt. Kultur ist das Feld der Regeln, die Natur ist das Feld der Gesetze, sagte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss. Über Gravitation lässt sich nur begrenzt streiten, die Regeln der Kultur aber sind der ununterbrochenen Kritik ausgesetzt, seit Samuel Pufendorf im 17. Jahrhundert zum ersten Mal Kultur als Gesamtkonzept definiert hat. Und so kommt es eben am Ende des 20. Jahrhunderts zu der Entwicklung eines ganz und gar spielerischen, performativen Kulturbegriffs, stark protegiert und mit Inhalten gefüllt von John Cage, der in diesen Tagen 100 geworden wäre. In seinem berühmtesten Klavierstück setzt sich der Pianist an den Flügel, schlägt die Noten auf und spielt nichts. Traditionelle, normative, vergleichende, aber auch spielerisch-performative Züge sollte ein moderner Kulturbegriff schon aufweisen. Gemessen daran sind aus meiner Sicht die meisten Kulturprogramme der öffentlich-rechtlichen Anstalten Deutschlands defizitär. Sie enthalten auf eine gewisse Weise zu wenig Kultur. Sie erreichen überdies zu wenig junge Menschen, was sicherlich auch am Medienwandel und veränderten Mediennutzungen liegt. Aber diese Veränderungen sind gleichfalls ein Effekt und damit ein Thema der Kultur. Nehmen wir nur die großen Kulturprogramme von NDR, SWR, Hessischem Rundfunk, Radio Berlin Brandenburg oder dem Saarländischen Rundfunk. Es sind jeweils die einzigen Kulturprogramme, die diese Sender in ihren Ländern betreiben. Und sie spielen vor allem klassische Musik, so als bestünde Kultur nur aus klassischer Musik. Das ist ungefähr so, als würde man in einem Informationsprogramm nur über Außenpolitik sprechen. Im Kontext der Formatierung von Musik, die seit ein paar Jahrzehnten die Radiolandschaft so sehr dominiert, ist allerdings eine Öffnung für weitere Musikstile in einem Radiokulturprogramm kein leichtes Unterfangen. Kultur ist nämlich für den jeweiligen Einzelnen immer eine ganz einseitige Sache. Jeder hält seinen Geschmack für absolut. Und auch dieser Eigensinn gehört immer noch, ohne Wenn und Aber, zur Kultur. Würden wir dieser Entwicklung allerdings einfach nur zusehen, dann könnte es bald zu Ende gehen mit den Kulturprogrammen der ARD im Hörfunk. Sie würden mangels Hörerschaft fusioniert zu wenigen 3 oder 4 und das Problem wäre damit weitgehend erledigt. Die Alternative ist klar, aber schwierig. Moderne Kulturprogramme brauchen einen hohen Wortanteil und breite Musikstile. Und also brauchen sie kluge und umfassend gebildete Radiomacherinnen, die den Menschen Kultur in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Vielfalt und Differenz wieder nahebringen können. Das hieße Investition in Manpower und Umsteuerung so mancher Ressourcen. Aber nur Mut. Einblick in die Kulturforen der sozialen Netzwerke, auf YouTube oder auf zahllose Kulturportale im Netz zeigt, das Potenzial ist da. Es fehlt nicht an Themen und nicht an Menschen. Kultur, sagt der amerikanische Anthropologe Clifford Geertz, ist das feine Gespinst von Symbolen, das wir brauchen, um uns vorzustellen, wie das Leben weitergehen soll, wenn es stockt. Und wie es scheint, ist bei uns einiges derzeit sehr ins Stocken geraten.
Radiokultur. Laut Doku Irr.
Spur 1. Doku-Block.
Wochenmarkt im rumänischen Timișoara.
Seit 5 Jahren sind Bulgarien und Rumänien in der EU. Aber sind sie dort tatsächlich angekommen? 4 junge Journalisten aus Deutschland, begleitet von einem Kollegen und einer Kollegin aus dem jeweiligen Land, reisen seit dem 1. September in 2 Teams durch Rumänien und Bulgarien, um herauszufinden, was sich seit dem EU-Beitritt verändert hat. Sie berichten darüber in einem eigenen Blog, Facing Europe in einem Wort, .eu heißt er. Und sie stellen Töne, die sie unterwegs sammeln, auf den Doku-Blog. Auf der Doku-Map können sie den Reisenden also folgen. In Timișoara, hier bekannt als Temeswar, trafen sie den Sprayer Nego, der am helllichten Tag eine Wand mit Graffitis besprühte. Hannah Kappes wollte wissen, ob das legal ist. Spraying a huge graffiti on this wall. How is the legal situation with graffiti in Romania?
Well, it's kind of bad. It's not so legal, but from now, I don't know, for now it's we have a wall here.
So ganz legal ist das nicht. Aber es gibt extra Wände, die wir bemalen dürfen.
It's okay to paint, so that's why we are in the middle of the day painting.
And is there something like a street art scene in Timișoara here?
Yeah, it's in all Romania there is a scene, but it's kind of low for the moment.
Es gibt eine Sprayer-Szene in Rumänien, die ist aber noch klein. Die Entwicklung beginnt gerade erst. Wir haben ein gutes Bahnsystem und viele Leute kamen aus Europa, um hier zu malen. Das war richtig cool. Wir hatten einen guten Platz zum Sprayen, aber jetzt ist es wieder schwieriger, aber es geht.
But for now it's okay. Yeah, it's cool.
Jetzt versuche ich mal einen der Journalisten in Rumänien zu erreichen. Ja, hallo, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo, hier ist Jan Schilling.
Ah, hallo.
Hallo.
Wo sind Sie denn gerade?
Ich bin gerade in Cluj, also jetzt gerade in einem Café. Das ist ein etwas alternatives Café. Und hier ist so ein bisschen das Büro der rumänischen Piraten.
Oh, in Rumänien gibt es auch Piraten. Was machen die denn?
Ja, da gibt es auch Piraten. Das ist so ein bisschen wie die Piraten in Deutschland. Das ist eine ganz junge Bewegung hier, obwohl der Gründer schon 55 ist. Sie versuchen jetzt auch in die Politik zu gehen.
Das ist also eine richtige Partei auch.
Sie haben sich schon als Partei gegründet, aber sie haben noch nicht den Zugang zur Politik in Rumänien. Das ist hier nämlich ein bisschen anders als in Deutschland. Man braucht hier 25.000 Stimmen, um überhaupt zugelassen zu werden. Und die Parteivorsitzenden müssen 7 Mindestlöhne vorweisen. Das sind um die 1.400 Euro, um überhaupt zugelassen zu werden. Und derzeit versuchen die Gründer der Partei noch die Mindeststimmen zu bekommen.
Und was wollen denn die Piraten in Rumänien politisch?
Das ist zum einen ein bisschen wie in Deutschland. Auch die rumänischen Piraten wollen das Internet als freies Medium schützen. Also sie wollen sozusagen bei dem Kampf um Informationen für jeden den Zugang ermöglichen. Das finden sie sehr wichtig. Und zum anderen sagen sie, wir sind nicht die Erfinder der direkten Demokratie, das waren andere natürlich, das waren die Griechen, aber wir sind so ein bisschen die Betreiber dieser Demokratie. Wir wollen den Leuten den Zugang wieder ermöglichen. Aber zum anderen, und das scheint mir so ein bisschen der Unterschied zu sein zu den deutschen Piraten, haben sie jetzt schon sehr stark soziale Themen im Blick. Also Gründer hat, das eine wäre zum Beispiel die Gesundheit, das Gesundheitssystem, das ist in Rumänien schlecht, es fehlt überall an allen Ecken und Enden Geld und dann wollen sie noch gegen die Korruption kämpfen, natürlich als Piraten.
Gibt es denn einen Austausch mit den anderen Piratenparteien in Europa?
Ja, es gibt einen Austausch, der ist ziemlich rege. Also es gibt auch einen guten Draht nach Deutschland. Da gibt es wohl einen deutschen Piraten mit rumänischem Hintergrund. Und sie sind auch gut vernetzt mit Brüssel, mit der Europäischen Partei, haben aber auch schon Piraten aus der ganzen Welt getroffen, waren schon 2-mal auf europäischen Piratentreffen und kennen auch amerikanische Piraten. Ich wusste gar nicht, dass es amerikanische Piraten gibt.
Man kann sie nicht so ganz leicht abschütteln.
Die Piraten in Rumänien wird man wahrscheinlich nicht mehr los. Sie haben das so also ein bisschen verglichen mit das Piratenschiff, das schwimmt jetzt noch so einfach oder ganz alleine durch die See. Aber wie das früher auch schon war, haben das die Piratenschiffe mit ganzen Flotten aufgenommen und das machen die Piraten in Rumänien auch und sie glauben, sie werden es schaffen.
Das Interview kann man demnächst auf dokublog.de nachhören. Erzählen Sie doch mal noch kurz, wie funktioniert denn Ihr Projekt? Sie machen Interviews und gehen raus und dann?
Genau, also wir reisen durch Rumänien und Bulgarien. Wir haben so ein paar fixe Themen. Also beispielsweise war ein Thema, ausländische Investoren kaufen Land. Welche Auswirkungen hat das auf die rumänischen Bauern, auf die Kleinbauern? Und dann haben wir beispielsweise noch so ein Thema, das wir unbedingt machen werden. Das ist Roșia Montana. Da versucht eine kanadische Firma, Gold abzubauen mit Cyanid, was extrem umweltschädlich ist. Aber daneben fahren wir auch durchs Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Bahn. Und wenn wir Leute treffen, die uns gute Themen erzählen, dann können wir die auch machen.
Und tagsüber machen Sie die Interviews und abends setzen Sie sich hin und bloggen und schneiden Ihre O-Töne? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Also wir haben immer einen Reisetag, da sind wir einfach nur unterwegs, da sitzen wir dann im Zug und haben dann auch immer unsere Laptops auf. Das sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, wenn wir da mit diesen Regionalzügen reisen. Und dann am Tag drauf machen wir dann unsere Interviews mit unseren Interviewpartnern. Und tatsächlich sitzen wir dann abends noch da und schneiden Interviews, versuchen Beiträge zu schreiben, stellen die dann ins Internet und unsere Tage gehen immer so bis 1 Uhr, halb 2 Uhr nachts.
Das alles können Sie verfolgen auf facingeurope.eu und die Töne auf dem Doku-Blog. Vielen Dank, Jan Schilling. Viel Erfolg weiterhin auf der Reise. Wie lange sind Sie denn noch unterwegs?
Bis zum 30. September sind wir noch unterwegs. Dann treffen wir das Team aus Bulgarien auf der einzigen Brücke derzeit, die Rumänien und Bulgarien verbindet.
Gut, dann viel Erfolg auf der Reise.
Dankeschön.
Facing Europe. Ein Frage-Coup.
Spur 1. Doku-Blog.
Piraten. Paniert Peinart.
Wenn wir in Piratengebiete sind, es gibt sogenannte High-Risk-Areas, also festgelegte Gebiete, wo mit höheren Piratenaktivitäten gerechnet werden kann.
Robert Nazarek kennt als Seemann die Notwendigkeiten der Vorsicht auf See. Internationale Truppen zur Piratenabwehr lehnt er ab.
Und dort werden zwei Leute auf Piratenwache gestellt, die sollen aufpassen, einfach aufs Meer sehen, ob denen was auffällt, was sein könnte. Dann wird das komplette Schiff abgeschlossen, alles zugemacht, weil viele Piraten, wenn sie merken, sie kommen nicht rein, dann brechen die vielleicht einen Container auf und gehen wieder. Also es ist sehr wichtig, dass die nicht in das Schiffsinnere gelangen. Und das kann man schon ganz gut abschließen. Es gibt verschiedene Piratengitter, damit sie nicht die Aufbauten, also die Wohngebiete der Seeleute hochgehen können. Dann werden, wir haben Feuerlöschschläuche, falls ein Feuer auf dem Schiff ausbricht, an Bord. Und diese werden rings ums Schiff befestigt. Und einfach um das schwer zu machen, falls sie halt hochkommen wollen, werden die angestellt und das Schiff wird eingenebelt. Oder wir sind versichert, wenn sie kommen, dann sollen sie kommen, dann bleiben alle ruhig. Die wollen eh nur was vom Kapitän. Ich war nur ganz unterer Decksmann, deswegen, ich hätte gar nichts zu befürchten gehabt. Und deswegen einfach ruhig bleiben. Und wenn man es vorher mitbekommt, ist die Chance, dass man sie abwimmeln kann und dass sie gar nicht an Bord kommen, relativ groß.
Spur 4. Ausblick.
Roter Klappstuhl. Urlust klappert. Rupert holt Skalp. Karl hoppelt stur. Parkstuhlprolet. Kerl hat Plottspur.
Das gehört jetzt. Ich schneide mir die Pulsadern auf. Der Länge nach natürlich. Und lege mich in die Badewanne. Ich lasse mich in der Schule übers Geländer fallen und schlage zwischen den Leuten in der Aula auf. Ich trinke zwei Flaschen Schnaps und schlafe dann im Schnee ein.
Ich denke doch immer nicht. Wie hieß denn die Schauspielerin? Den Namen habe ich mir nicht.
Nora Quest mit Q-U. Und die hat schon gespielt, nämlich in der Roten Zora und in die Wilden Hühner. Also vielleicht, deine Töchter sind so
groß. Ganz wichtig.
Also es ist zumindest mal eine ganz neue Zuhörergruppe. Und nämlich, das wird nämlich dann auch auf die Seite von der Roten Zora verlinkt und plötzlich ist unser Klappstuhl noch famer.
Ein roter Klappstuhl für gute Geschichten heißt eine neue Lesereihe in SWR 2 Tandem. Der rote Klappstuhl stand dieses Mal in der Lichtenthaler Allee in Baden-Baden und darauf saß die Schauspielerin Nora Quest und las eine Geschichte von Christine Maria Landerl. Tandem-Redakteurin Katrin Zipse und Regisseur Ulrich Lampen kommen gerade von der Aufnahme zurück. Warum hätte man den Text denn eigentlich in ihrem Studio aufnehmen können, Katrin Zipse?
Man hätte ihn sicher im Studio aufnehmen können. Wir haben die Hoffnung, dass es einen gewissen Mehrwert hat, wenn wir ihn draußen aufnehmen. Zum einen können wir den Leuten draußen zeigen, was wir eigentlich machen, normalerweise im Studio. Und wir hatten auch einfach die zugrunde liegende Idee, dass die Texte ja immer auch in einem gewissen Kontext entstanden sind. Und wir führen sie praktisch wieder in eine Situation zurück, in der sie hätten entstehen können.
Und das war in diesem Fall ein Park.
Das war in diesem Fall ein Park und ja noch ein Bus. Wir haben ja auch noch Aufnahmen im Bus gemacht, weil auch ein Schulbus in der Erzählung eine Rolle spielt.
Uli Lampen, ist das denn so eine gute Idee oder ist das nicht eher schwierig mit den ganzen Nebengeräuschen?
Es ist natürlich eine vollständige Katastrophe und man sollte sowas auch tunlichst lassen und die Finger davon lassen. Nein, was ist reizvoll an der Idee rauszugehen? Wir geben eine Menge an Kontrollierbarkeit, nicht an Gestaltbarkeit, aber an Kontrollierbarkeit aus der Hand. Das ist aber auch sehr reizvoll. Also was wir versuchen mit diesen Klappstuhllesungen, ist jungen Texten von jungen Autoren, die noch in einem Findungsprozess sind, mit Kollegen, die auch noch in der Ausbildung sind, einen Raum zu geben, wo sich Reibungen ereignen können und wo wir unsere Arbeit dem beiläufigen Publikum präsentieren können. Beiläufiges Publikum, weil es vorbeiläuft. Es ist zwar angekündigt, wo wir sind mit dem Klappstuhl, es steht auf der Internetseite, es gab einen Artikel in der Zeitung hier vorab, es sind auch tatsächlich Leute aufgrund des Zeitungsartikels dann da gewesen, aber wir performen nicht für die. Das, was sich an dem Ort ereignen kann, wie Katrin Zipse gerade ausgeführt hat, gehört zur Geschichte.
Katrin Zipse, was macht den Text denn geeignet für einen Park? Spielt er in einem Park, die Geschichte?
Er spielt zum Teil in einem Park, und zwar ganz zentrale Teile. Das sind vier Jugendliche, die sich eben in diesem Park hinterm Kindergarten treffen. Die gehen eigentlich in einer größeren Stadt zur Schule und haben dann dieses Provinzproblem, dass da, wo sie leben, nichts stattfindet. Da gibt's eben dann nur diesen Park. Und auf dieser Parkbank trinken sie, unterhalten sich. Da findet eigentlich das Warten aufs Leben statt, wenn man so will.
Gibt's denn da einen ästhetischen Mehrwert, Uli Lampen, von der Akustik, die da außen rumstattfindet? Stört da nicht irgendwann mal was, wenn was da vorbei rauscht?
Erstens, das ganze Leben besteht durch Störungen. Zweitens, es geht nicht um das 1:1. Dann sind wir ja wieder bei der Präsentation. Vor allen Dingen, wir nehmen diese zwei Orte, also der Jugendliche im Park, wo er seine Doppelliterflasche Wein verstecken kann, und natürlich das Schicksal, das viele aus der Provinz kennen, das Fahrschülerdasein-Schicksal, also immer wieder der Bus, das Zirkuläre. Und deswegen die zwei Orte, die wir dann auch gegeneinander in Beziehung setzen werden qua Schnitt. Das heißt Park, Park, Bus. Bus, Park, 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 Bus. Da spielt alles auch eine Rolle.
Also das ist dann noch ein Prozess hinterher im Studio, in dem dann die beiden Geschichten im Bus und im Park zusammengeschnitten werden.
Genau, die beiden Fassungen desselben Textes.
Kurze Frage zum Schluss. Wie hat denn das Publikum reagiert, die Leute, die da vorbeigelaufen sind?
Schön. Also es war wirklich so, dass sie erstmal total neugierig waren. Und es ist tatsächlich so, dass die Hemmschwelle niedriger ist, wenn du einfach im Park sitzt mit dem Stuhl. Also du hast nicht einen Tisch davor als Abstandhalter. Dann kann man ihnen auch einen Handzettel in die Hand drücken oder sie informieren, um was es geht. Und dann gab es immer wieder die Situation, dass Leute, die eigentlich gerade was anderes vorhatten, sich hingesetzt haben. Wir hatten eine Bank für die Zuschauer oder auch einfach stehen blieben und dann eine ganze Weile oder auch bis zum Ende der Geschichte zugehört haben. Und ich war auch erstaunt, wie viele dann doch SWR 2 kennen und auch sagen, sie hören es.
Na gut, und dann können Sie am 18. September, das ist am Dienstag in einer Woche, Tandem einschalten, nämlich um 19.20 Uhr, da ist das Werk zu hören. Es heißt Well, Whatever, Nevermind, eine Geschichte von Christina Maria Landerl. Vielen Dank, Katrin Zips und Ulrich Lampen.
Spur 1, Doku-Blog.
Wir sind Piratenfreunde, stimmt's? Wir klauen Sachen von den anderen. Böse.
Olga und Polly sind echte Piratenfreundinnen.
Peng!
Peng! Den O-Ton hat Josef Maria Schäfers auf dokublog.de gestellt.
Jetzt wird es lustig. Okay, Polly? Wir sind Ben Bud. Wir sind Ben Bud. Wir sind Piraten und sind für ein Piratenbud. Und reitet durch die ganze Welt. Wohin willst du? Ich will zu Italien.
Ich auch.
Italien. Italien.
Ich kann auch zum Italien.
Nee. Wir müssen schnell rudern. Alle, wir sind da.
Ja.
Spur 5. Rückblick.
Hallo, mein Name ist Fritz Kuhn. Ich bin Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Und auch OB-Kandidat in Stuttgart.
Wir setzen unsere sehr persönliche Hörerforschung heute mit einem prominenten Politiker aus Baden-Württemberg fort.
Ich treibe regelmäßig Sport, Laufen, lese gerne Romane, gerade Der aufrechte Mann von Davide Longo, und koche urschwäbisch und italienisch, am liebsten Kässpätzle und Risotto. Zu den Favorites in meinen Kopfhörern gehört die Musik von Ben Harper und Gil Scott-Heron.
Ich bin eigentlich ein alter Radiohörer, habe also als Junge, als Kind sehr, sehr viel Radio gehört. Das war die einzige Möglichkeit, so im Stillen, unabhängig von den Eltern, Sachen zu hören und zu erfahren. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich unter der Bettdecke gerne noch Hörspiele gehört habe als Kind, wenn man schon lange hätte schlafen müssen. Und mein schönstes Weihnachtsgeschenk aller Zeiten war ein eigenständiges Radio. In Kooperation mit meinem Bruder, der ein Tonband geschenkt bekommen hat, habe ich erst gemerkt, wie wichtig eben für ein Tonband ein Radio ist, und konnte dadurch einfach meinen Bruder gut ergänzen. Heute bin ich nicht mehr so ein starker Radiohörer. Ich höre prinzipiell immer beim Autofahren Radio, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn ich lange Strecken selber fahre, dann ist das Radio eigentlich der Wegbegleiter. Musik höre ich da, aber auch gerne politische und kulturelle Sendungen. Manchmal, wenn ich eine bestimmte Sendung weiß vorher, schalte ich sie auch zu Hause aus an und höre mir das an. Aber so richtig am Abend, das hat mit meinem Beruf zu tun, zum Radio hören, komme ich eigentlich derzeit nicht. Kann mir aber vorstellen, dass ich das wieder aufnehme, weil Radio für mich, wenn man es bewusst hört und nicht nur nebenher beim Zimmer aufräumen oder so, wenn man bewusst Radio hört, eine ungeheuer konzentrierte Form der Mediennutzung ist, anders als etwa beim Fernsehen, wo es ja doch ein bisschen abgelenkter zugeht. Also Radio hören heißt für mich schon, mich ganz auf eine Sendung einzulassen. Es ist abgeschlossener. Ich höre auch nicht gern Radio, wenn viele Leute im Raum sind, sondern eigentlich ist es etwas, was ich am liebsten allein höre. Also Beispiel, es kommt eine gute Sendung jetzt über Syrien zum Beispiel, aktueller großer politischer Konflikt, dann ist ein Radio-Feature über Syrien für mich intensiver als vieles andere. Übrigens, wenn es gut gemacht ist, wir sollten jetzt auch unterscheiden zwischen gutem und schlechtem Radio, aber wenn es gut gemacht ist, ist es viel intensiver als ein paar Bilder, die ja auch was Willkürliches haben, wenn Sie da ein paar zerschossene Gebäude sehen. Die können Sie in jedem Konflikt der Welt sehen, aber wenn ein Radiomann oder eine Radiofrau gut drin ist, gut recherchiert hat, dann hat es eine eigene Intensität und auf die kommt es mir bei Radio eigentlich an. Bei Musik im Radio zu hören ist auch wichtig, ob es eine Sendung ist, die über die Musik vorher oder nachher auch was zu erzählen weiß. Also so ein reines Abhören, das kann ich ja im Internet überall machen, aber eine gut moderierte Sendung, die auch Zusatzinformationen liefert, das ist eigentlich das, worauf ich aus bin, wenn ich Radio höre. Generell ist Radio für mich schon etwas, was an ein Programmschema geknüpft ist. Also wann kommt eine Kultursendung, wann kommt der Sport? Ich höre gerne am Samstagnachmittag Fußballübertragungen im Radio. Das ist auch was Eigenes. Sollte ich vielleicht mal kurz erzählen. Für mich ist eine gute Hörfunk-Live-Übertragung von einem Fußballspiel viel intensiver als oft Fernsehen, obwohl Sie beim Fernsehen viel mehr sehen. Aber wie gesagt, die Atmosphäre kommt im Hörfunk doch sehr speziell und sehr authentisch und gut rüber. Wir nutzen Internetradio, wenn wir Sendungen nicht live hören können, von meinem Büro aus, dass die sagen, da gibt's eine Sendung zu dem Thema, hör dir das mal an, das ist wahrscheinlich interessant, dann machen wir das so. Also eigentlich bin ich ein normaler Radio-User, Nutzer, Radiohörer und die Angebote in den neuen Medien nutze ich nur punktuell. Mir geht's generell drum, dass Radio, jedenfalls das öffentlich-rechtliche Radio, ein richtiges Qualitätselement behält und sich nicht zu sehr an Commercial Radio anpassen muss. Die Radioqualität macht eben die gründliche Recherche aus und die gute Form des Darbringens dessen, was man recherchiert hat. Und mein Wunsch insgesamt wäre einfach, das zu intensivieren und nicht dem Zeitgeist für eine schnelle, blitzschnell recherchierte Sendung einfach zu opfern. Das ist der Punkt, der mir wichtig ist. Ich würde auch gerne noch mehr Radio hören, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber ich würde auf jeden Fall nur qualitätsvolles Radio hören und nicht seichte Unterhaltung.
Das war die September-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Heute mit Andreas Bernhard, Anja Brockert, Wolfgang Hagen, Fritz Kuhn, Katrin Zipse, Ulrich Lampen, Karl-Rudolf Menke, Andrea Rutenburg, Josef Maria Schäfers, Ralf Wendt, Jan Schilling, Hanna Kappes und Wolfram Wessels. Alle Beiträge in voller Länge auf dokublog.de. Dort können Sie sich an der nächsten Sendung beteiligen. Ohrwürmer ist das Thema. Was geht Ihnen einfach nicht mehr aus den Ohren? Das wollen wir hören. Laden Sie es als MP3 auf die Seite. Jeder gesendete Beitrag wird honoriert. Es lohnt sich auch, öfter mal auf dokublog.de zu schauen, allein um die Berichte aus Bulgarien und Rumänien zu verfolgen.